Hi, ich bin Christina. Auf Twitter bin ich Frau Scheuer und dort verbringe ich ziemlich viel Zeit. Ich folge vielen interessanten Leuten und wir alle zeigen oft nur einen Ausschnitt unseres Lebens, unserer Persönlichkeit. Aber ich nehme euch kurz mit ins echte Leben, denn wir sind mehr als 280 Zeichen. Was ist deine Geschichte? Ich horch mal. Folge 70.
Jennifer.
Alter.
40.
Ich lebe in
Baden-Baden.
Auf Twitter bin ich
Nachtblau. Und Goldmomente.
Auf einer Skala von 1 bis 10. 10 ist das Beste. Geht's mir gerade?
8.
Für eine 10 bräuchte ich
mal wieder raus zu können, mal wieder Kultur erleben. Mal wieder was anderes sehen als meine Wohnung und Natur ist schön, aber ich kenne hier schon alles.
Der perfekte Tag ist für mich.
Also der perfekte Tag, der fängt damit an, dass nicht der Wecker klingelt, dass am besten Fall noch die Sonne scheint, so dass ich Lust bekomme, auch in die Küche zu gehen, Kaffee zu kochen und dann rauszugehen, Freunde zu treffen, vielleicht auf ein Konzert zu gehen oder irgendwas anderes dieser Art zu tun. Und dann am Abend, wenn das alles dann gewesen ist, beseelt auf dem Sofa zu liegen. Und denken, das war ein guter Tag.
Als ich klein war,
habe ich gerne mit Ameisen gespielt.
Das ist für mich eine Versuchung.
Kuchen. Das wissen auch schon Menschen und bestechen mich mit Kuchen.
Auf Twitter habe ich
ganz viele tolle Menschen kennengelernt, die mein Leben bereichert haben. Und ohne Twitter und diese Menschen hätte ich nicht das Leben, das ich heute hätte.
Das würde ich tun, wenn ich vor nichts Angst hätte.
Dann würde ich eine Weltreise machen.
Das macht mich glücklich.
Musik, gute Gespräche und Poesie.
Wenn ich mir selbst eine Frage stellen müsste, welche wäre das?
Was willst du heute machen?
Diesen Job würde ich machen, wenn Geld keine Rolle spielen würde.
Ich könnte jetzt sagen, das, was ich jetzt tue, das kommt dem sehr nahe. Aber wenn wirklich gar kein Geld gar keine Rolle spielen würde, dann würde ich ans Meer ziehen und würde nur noch Poesie und Geschichten schreiben und würde Menschen zu mir einladen und wir würden das gemeinsam tun.
Das brauche ich gerade am dringendsten.
Am dringendsten brauche ich wirklich, dass wir Corona in den Griff kriegen, weil mir fällt langsam die Decke auf den Kopf und ich brauche mal wieder Freunde treffen, eine geile Party, ein geiles Konzert, aber vor allem auch die ganze Nacht durchtanzen. Wie toll wäre das denn?
Das ist meine beste Eigenschaft.
Die Schönheit zu sehen, auch in den kleinen Dingen und auch wenn eigentlich alles Mist ist.
Dieser Gedanke kann mir den Schlaf rauben.
Dinge, die ich vergessen habe zu erledigen. Schreib mir deine E-Mail selber.
Ein Tag ohne Internet
verläuft wahrscheinlich in den Bergen oder am Meer.
Nach Corona werde ich
ganz viele Menschen treffen, ganz viele Partys besuchen, reisen. Ich habe heute schon überlegt, reisen muss ich unbedingt und zwar Menschen treffen dann dort und Kultur erleben. Ja.
Diese Aufgabe würde ich gerne abgeben.
Wischen und Bad putzen, das würde ich gerne immer abgeben.
Das würde ich gerne rückgängig machen.
Nichts eigentlich. Eigentlich doch. Ich würde alles nochmal machen, nur schneller.
Beste Schimpfwort ever.
Ist Nelke.
Jennifer, herzlich willkommen zu deiner ganz eigenen Folge in echt jetzt.
Ja, voll schön hier zu sein. Danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Wir zwei, wir haben uns ja noch nicht so lange in der Timeline.
Nein, ganz frisch, würde ich sagen.
Und entsprechend wenig weiß ich über dich, was ich immer super finde für diese Gespräche. Wenn wir zwei uns jetzt kennenlernen würden, sagen wir an einer Bar, in einer Kneipe. Unmöglichstes Szenario gerade.
Also gerade nicht, ja.
Kämen wir beide ins Gespräch? Also bist du so offen, dass wir, wenn wir da beide alleine sitzen würden, schnacken würden?
Es kommt darauf an, ob ich einen leisen Tag habe oder einen anderen Tag, weil es gibt Tage, an denen ich mich, obwohl in einem Raum ganz viele Menschen sind und mich auch Menschen kennen, einfach unsichtbar machen kann. Und es gibt Tage, an denen man an mir nicht vorbeikommt, wenn ich den Raum betrete. Und es kommt drauf an. Und wenn ich so einen Tag habe, der leise ist, dann sitze ich wahrscheinlich oder stehe ich wahrscheinlich erstmal an der Theke und dann spreche ich nicht Menschen an, sondern spreche mich Menschen an, dann brauche ich einen Moment. Aber wenn es andersrum ist und ich gute Tage habe, dann, oder gut, also einen Tag habe, an dem ich ganz wissbegierig bin und das ist zunehmend der Fall, dann spreche ich dich auf alles an und ich glaube, das wäre bei uns gar kein Problem gewesen. Nein, gar nicht.
Habe ich auch so den Eindruck, nachdem wir telefoniert haben, hatten wir ja schon etliche Themen. Wie ist es denn dann, wenn du dich unsichtbar machst? Also
Wie gelingt dir das denn dann, nicht präsent zu sein und dich abzuschirmen für meine Ansprache?
Es ist so, dann würdest du mich gar nicht, dann würdest du mich gar nicht sehen, so, dann würdest du mich gar nicht wahrnehmen. Und das liegt dran, zum Beispiel, wenn sehr viele Einflüsse da sind. Das Cholesterin hat damals mal irgendwann stattgefunden in Köln, so ein Twitter-Treffen mit ganz vielen Menschen. Und da habe ich das besonders gemerkt bei einem Treffen, weil ich mich so unsicher gefühlt habe aufgrund einer Situation, die vorher in der U-Bahn passiert ist, mit einem Twitterer, wo ich gedacht, oh Gott, ich habe jetzt irgendwas Peinliches gemacht und ich gedacht, oh Gott, ich muss das erstmal hier beobachten, ob alles gut ist. Es war überhaupt nicht peinlich. Es ist so, ich wusste nicht, dass er ist und habe das dann nachher, wurde mir das dann erzählt und ich habe einen Spruch gelassen. Aber es war gar kein Schlimmer, ja, es war gar kein Schlimmer. Ja. Und das war mir, trotzdem war ich dann darauf nicht gefasst und das war dann so viel Eindrücke, dass ich das erstmal sacken muss. Und dann im Nachhinein, also es ist dann so, an dem Tag habe ich Huberts Revier kennengelernt, dann später, der ist, glaube ich, 20 Mal hier vorbeigegangen und dann hat er gesagt, du stehst ja hier die ganze Zeit. Und da habe ich gemerkt, ja, stimmt, ich kann mich wirklich unsichtbar machen. Aber das war auch sehr schön und dann irgendwann war das dann so, dass ich dann im Kontakt wieder total ich wurde. Und dann war das wieder es war auch sonst ein schöner, aber es war dann ein noch schönerer Abend.
Ja. Heißt, du brauchst erstmal so eine Zeit, wenn du halt nicht in der Mood bist für Party Halligalli, ne? Um einfach genau. Auf Leute loszugehen. Und nehmen wir jetzt mal an, du wärst jetzt wissbegierig und gut drauf. Und ich würde dich fragen, Mensch, wer bist denn du? Du siehst ja nett aus, komm, wir trinken jetzt ein Moskau Mule zusammen. Was würdest du mir wohl erzählen? Also wie weit würdest du mich dann gleich in dieser Bar-Situation ranlassen, verbal?
Zuerst mal würde ich Fragen stellen.
Das wäre schwierig für uns beide, ne? Weil wir beide ja Fragenstellerinnen sind.
Ui. Das stimmt. Ich würde erstmal eine Frage stellen, aber dann glaube ich, ich würde auch Fragen zur Situation zu stellen, weil die sind ja sehr unverfänglich. Und das ist das, was uns gerade in diesem Moment verbindet, nämlich das, was gerade da jetzt stattfindet. Oder zu fragen, wie schmeckt denn der Moskau Mule? Können die den hier? Ja. Also erstmal irgendwie so einen Eisbrecher zu machen, überhaupt auch perfekt eigentlich zum Flirten oder ähnliches. Mhm. Das funktioniert immer gut, einfach zur Situation zu fragen. Und dann als nächstes würde ich fragen, wie bist du denn hierher gekommen? Also was verbindet dich hier mit dem Ort? Wohnst du in der Nähe? Hast du hier Freunde? Wie auch immer. Mhm. Dann würde sich das, glaube ich, schon erledigen, weil ich hab so ein Talent, jedenfalls wenn mich Menschen mögen, dass mein Lachen schon der große Eisbrecher ist. Mhm. Dann braucht man nur eine Situation schaffen, wo sich beide wohlfühlen und dann, das schafft mein Lachen auch sehr viel und dann ist der Rest ein Selbstläufer.
Du hast gerade Flirten gesagt. Bist du eine selbstbewusste Flirterin?
Mittlerweile ja. Das muss man auch wissen, dass in Baden-Baden es gar keine Flirtsituation gibt. Also die Tage hat mich ein Typ angeflirtet, hier auf so einem zentralen Platz, weil ich meine Maske da abgenommen habe. Und ich war total überfordert und dachte so, habe ihn so angeguckt und er so, ja, man hat doch kaum die Chance dazu. Und ich so, ja, voll gut. Da sind wir ins Gespräch gekommen und das war ganz, ganz nett. Aber sonst ist es so, dass wenn ich in Situationen bin, wo das ganz viel passiert, wo mich ganz viele Menschen ansprechen. Vorher habe ich in Köln gewohnt, da war das häufiger der Fall.
Oh ja.
Da mochte ich das nicht so, ja. Weil ich brauche das nicht mit jedem Menschen, sondern nur mit den Menschen, mit denen es dann auch irgendwie hübsch ist. Und ich habe auch eine Tendenz, dass durch das Lachen sich jeder angesprochen fühlt. Und das ist nicht immer hilfreich, wenn man eigentlich nur freundlich sein wollte und gar nicht auf ein Gespräch aus war.
Ja. Ja, okay, das kann ich nachvollziehen. Also meine Flirt-Skills sind so bescheiden, also ich glaube, dass das überhaupt niemand mitkriegt, wenn ich dann mal ansetze. Naja, gut. Du hast eben gesagt im Fragebogen, dieses Bedürfnis nach raus, Party, Musik ist ganz groß. Es geht ja ganz, ganz vielen gerade so in dieser total, ja, surrealen Situation.
Verständlich.
Du hast aber auch gesagt, du sehnst dich total nach Kultur, nach Poesie. Das sind das sind wichtige Themen für dich, ne? Das habe ich deutlich
wahrgenommen. Essentiell. Es ist so, dass ich mittlerweile auch in der Kultur oder vielmehr für die Kultur arbeite. Und das ist ein großer Segen für mich, weil da ich kann das alles einsaugen. Also
was machst du? Erzählst du, was du machst, was du arbeitest?
Ja, ich arbeite bei SWR2, dem Kultursender im Südwesten, und mache dort, betreue dort alle Social Media Kanäle. Das bedeutet wirklich, egal ob Hörspiel und Literatur, als auch aktuelle Kultur, normalerweise Ausstellung und ähnliches. Jetzt gucken wir mal, was wir da sonst machen können. Also vereinzelt finden ja wieder Konzerte statt im kleinen Rahmen, sowas. Aber auch, ja, SWR Wissen. Und das ist ein ganz toller Mix. Da ist nämlich alles drin. Und dadurch, dass mich Kultur wirklich auf der großen Bandbreite anspricht, ist das ein Traumjob. Das habe ich ja eben auch gesagt. Ich würde das einfach so wieder machen. Nur wenn ich die Wahl hätte für mich persönlich, also was ist der Unterschied zwischen Beruf und persönlich, da spielt die Poesie einfach eine viel, viel größere Rolle. Und zwar ganz klein, ganz leise und im kleinen, ja, im kleinen Rahmen. Und mein Wunsch ist es damit immer persönlich, Menschen zu erreichen, Menschen zu berühren. Das versuche ich im Job so häufig, wie es geht, aber privat liegt mir das noch viel, viel mehr am Herzen.
Du hast gerade einen ganz, ganz weichen Gesichtsausdruck bekommen, als du das gesagt hast, mit der Poesie. Ne, dieses feine, kleine.
Ganz
Das macht
genau.
dich richtig glücklich, ne?
Ja, das macht mich richtig glücklich. Ja, ich habe das früher, waren das so die kleinen Blumen am Wegrand und irgendwann habe ich gedacht, das kann ich doch auch in Form gießen und habe jahrelang gar nicht, also ich hatte ganz, als ich jung war, ganz viel geschrieben und irgendwann bin ich wieder mit Schreiben angefangen und mache das auch so, dass ich Situationen, die ein gewisses Gefühl in mir hervorrufen, da, die versuche ich an ein Gedicht zu packen, um dieses Gefühl anderen Menschen zu geben. Also im Prinzip ist es, irgendwer hat das im Gespräch die Tage als Gefühlsgeschichte erzählt. Also das ist das, also beschrieben und das fand ich irgendwie sehr, sehr, sehr treffend und bewegt mich, seitdem ich das gehört habe, weil es ist wirklich so, ich möchte ein Gefühl transportieren und das ist, weil ich finde, die Welt draußen, so doof das jetzt gerade klingt, eher laut, eher auf die großen Dinge. Und das ist auch, bestimmte Sachen sind auch wichtig zu besprechen. Ich reg mich da auch manchmal drüber auf. Aber was dabei zu klein kommt, wenn wir uns zu sehr aufregen und es zu laut wird, dann geht das Kleine verloren.
Du hast ja auch im Fragebogen gesagt, dass eins deiner Talente ist, wirklich diese kleinen Dinge wahrzunehmen, ne? Also bevor die Poesie kommt, kommt ja erstmal die Wahrnehmung. Was hat die so geschärft, diese Wahrnehmung? Weißt du das? Kannst du das für dich sagen?
Ich war ein Außenseiter, das kann man so sagen. Gar nicht so sehr selbst gewählt. Am Anfang mittlerweile sehr gerne selbst gewählt, also dass ich meine Auszeiten und meine Ruhezeiten brauche. Ich glaube, das ist wirklich eine Fähigkeit, die mir geschenkt wurde, weil ich kann auch, wenn ich mit Menschen im Gespräch bin, dann weiß ich, wie es ihnen geht. Ich habe sehr starke empathische Fähigkeiten. Diese empathischen Fähigkeiten habe ich aber nicht nur auf Menschen bezogen, sondern eben auch auf Natur. Und nicht nur, weil es ein Ausgleich ist für mich, wenn ganz viel auf mich einprasselt, sondern auch, weil man kann auch empathisch mit der Natur sein, so bekloppt das klingt, aber ich sehe dann eben das schöne Blümchen oder ähnliches und dann beglückt mich das so, dass ich kann gar nicht anders. Ich glaube nicht, dass das jemand geformt hat, auch wenn meine Mutter mich bestimmt sehr, sehr stark in diesen Dingen geprägt hat, aber ich glaube, das kommt aus mir heraus. Ich glaube wirklich, es kommt aus mir heraus. Ja, ist mir überhaupt eingefallen. Ich habe wie sehr mich das beglückt. Ich bin, wir hatten die erste Sonnenstunde seit Wochen vor ein paar Tagen hier und da bin ich in die Allee gegangen, weil ich wusste, die Krokusse und Winterlinge, die könnten schon draußen sein. Und bin ich dahin, habe früher Mittagspause gemacht, bin da durchgelaufen. Und ich so, oh mein Gott, das ist hier so schön. Ich kenne es mich ja noch nicht so lange, aber wenn man meinem Account länger folgt, dann sieht man auch, dass ich hab irgendwann angefangen, ganz viele Blumen zu fotografieren. Und wirklich ist es so, wenn ich ganz unglücklich bin, dann sage ich auch manchmal, ich will heute nicht mal Blumen fotografieren, ja?
Okay.
Weiß man schon, wie schlecht es mir geht. Das
Ja.
ist so.
Ja, und
Genau.
diese Empathie mit der Natur, würdest du sagen, das ist dann entstanden aus diesem Außenseiter-Dasein, weil du einfach ja so mit dir zu Rande warst, weil du mit dir und deinem Umfeld, also der Natur,
Ja,
connected warst?
ich habe als Kind einfach auch gerne im Gras gelegen und gesungen. Ich habe einfach stundenlang gesungen. Oder beim Rasenmäher mähen gesungen, beim Schaukeln gesungen, beim Bäume klötten. Ich habe einfach gesungen oder habe mich einfach irgendwo hingelegt und geguckt, was passiert da und was, ja, was begegnet mir da? Also Halme und die Perspektive wechseln. Und damit, damit, ja, bin ich groß geworden, halt auch auf dem Land. Genau. Und dadurch hat das mit den, ich würde jetzt nicht sagen, ich habe gar kein Problem mit Menschen oder sonst wie, aber es ist mir manchmal zu viel und dann brauche ich diese Ruhe und die Natur bringt diese Ruhe.
Mhm. Und du nimmst sie wahr und du kannst aus der Schönheit dann ja auch wieder Kraft ziehen, ne?
Das, absolut. Ja. Genau so ist das.
Ja, und trotzdem braucht es dann ab und zu ja dann auch wieder diese wilden Momente, ne?
Also auf jeden Fall. Hat sich die vermisse ich so sehr, ey. Eine Nacht durchtanzen, ey. Oh. Ich würde alles dafür gerade geben.
Du ahnst nicht, wie lang meine Bucketlist ist für danach. So, hoffentlich wird es dieses danach irgendwann mal geben. Aber ich glaube, das werden die 20er, dass man mich nicht aus einer Opiumhöhle rausholen muss. Das ist, glaube ich, alles.
Also, ich habe mich gefragt, was will ich als erstes machen? Und ich konnte mich noch nicht, ich konnte mich da nicht festlegen. Mhm. Und glaube aber, dass sehr, sehr viele Menschen gerade diese Listen führen. Mhm. Was machen sie, wenn das wieder möglich ist? Mhm. Weil es ist etwas, was mir vorher gar nicht, also mir auch vorher nicht klar geworden ist, wie privilegiert wir sind, was wir alles machen können.
Grenzen. Absolut.
Und aber jetzt wissen wir wieder, was möglich ist und was wir vermissen können. Und ich glaube, deswegen sind die Listen umso spannender und mich würde wirklich interessieren, was steht ganz oben auf den Listen?
Was steht bei dir ganz oben?
Reisen, glaube ich. Mhm. Reisen und andere Eindrücke noch mitbekommen. Mhm. Also es ist sogar so, dass ich schon Reise geplant habe, für den Fall, dass es möglich ist. Wohin? An die Nordsee. In Deutschland ist die Hoffnung am größten, dass es stattfindet. In diesem Fall Sylt, Norderney und an den Bodensee Lindau, immer so kurze Trips. Ja, ohne mehr geht nicht. Also.
Aber das ist ja jetzt schon fast so ein bisschen down to earth, ne? Also du flippst jetzt nicht total aus und sagst Neuseeland, 8 Wochen mit dem Rucksack oder so.
Also ich glaube nicht, dass das dieses Jahr möglich ist.
Nee.
Ich werde einfach realistisch, habe überlegt, was könnte möglich sein. Da habe ich gedacht, innerhalb Deutschlands und dann soll ich jetzt buchen, weil wenn es möglich ist, wollen ja alle hin. Mhm. Ich habe dann jetzt schon mal das und es ist stornierbar, da sind die ja mittlerweile ganz, ganz locker. Und nee, aber ich habe wirklich daran gedacht, wenn es wieder möglich ist, dann will ich weiter weg. Also. Ja. Ich habe meinen Instagram-Feed gefüllt mit Orten und auch meine Facebook-Timeline gefüllt mit Orten, weil es gibt so schöne Gruppen, in denen die Fotos machen, was weiß ich, vom Gardasee, aus Neuseeland, aus der Schweiz, aus Österreich oder auch ganz weit weg. Ich habe Schottland eine Gruppe und folge diesen Gruppen, weil dann sind diese schönen Bilder, die von den Leuten, die auch vor Ort sind oder Urlaubsbilder, die gucke ich mir dann an und denke so, okay, da will ich auch hin. Ah ja, da will ich auch hin.
Einfach ein bisschen wegträumen, ne?
Ja, genau, wenigstens das.
Ich glaube, bei mir wäre es ganz klassisch, erstmal einen Kneipenabend mit Freunden mit auf der Theke tanzen.
Das ist in Baden-Baden nicht möglich.
Ach Gottchen,
ja. Wir haben nicht mal eine Kneipe, so wirklich. Meine Kneipe ist mein Lieblingsitaliener und ich freue mich schon sehr, wenn ich da wieder hingehen kann und mit ihnen Limoncello trinken.
Ja, auch okay.
Aber ich müsste reisen, um einen Kneipenabend zu haben. Aber ja, der steht auch ganz oben bei mir.
Ich würde aber gerne noch mal einen ganz kleinen Schritt zurückgehen in deine Kindheit. Du hast nämlich gesagt, als du klein warst, hast du mit Ameisen gespielt. Verbuche ich das auch in diesen achtsamen Umgang mit der Natur?
Ich weiß nicht, ob der damals wirklich so achtsam war. Ich fand es immer spannend, wenn ich etwas mache, dass sie dann eben aus ihrem Nest kommen.
Ach so, okay, aber du hast mir nicht gequält.
Nein, ich habe die überhaupt nicht gequält. Meine Mutter fand es wirklich immer ganz schrecklich, weil ich dann über und über mit Ameisen war. Aber die haben mich nie gestochen oder so, weil ich war einfach Teil dieses Ameisendings. Und wir hatten halt ein Ameisennest immer schon vor der Tür gehabt. Und dann habe ich da gesessen und habe mit denen wirklich gespielt und fand das interessant, wie die da rumgelaufen sind. Ich fand das auch, die haben mich immer gekitzelt. Also, ja.
Ah, schön.
Rückblickend finde ich sehr seltsam. Ich bin die Tage über einen Beitrag, bei SWR2 bin ich darauf aufmerksam geworden, weil es eine Ameisenumsiedlerin gibt. Also es gibt Ameisenumsiedler und das wusste ich nicht. Und da habe ich mich daran wieder erinnert gefühlt. Jesus, ja stimmt, du hast mit Ameisen gespielt. Verrückt war das. Ich meine, wann würde man sich heute mal auf den Boden setzen und gucken, was ist denn da? Ah ja, da ist ein Ameisenhaufen. Mhm. Diese Zeit und diese Ruhe hätte ich, glaube ich, gar nicht so schnell. Und ich habe da sehr häufig gesessen, immer bei der Ameisen.
Naja, aber genau durch diese Achtsamkeit und diese Zeit, also ich sehe die kleine Jennifer, wie sie dann im Gras liegt und singt und so, also ich kann mir vorstellen, dass das irgendwie ja auch deine Poesie vielleicht ein bisschen aufgefüllt hat. Also all das, woraus du dich heute bedienst, kann ich mir vorstellen, dass das da reinspielt, oder? Oder bin ich auf
dem Holzweg? Definitiv, das ist so. Nein, das ist so. Also ich schreibe ja diese Postkarten mit dem Poesie-Ding und also Poesie, eigene geschriebene Gedichte auf Poesie, dann handschriftlich da drauf. Und diese Gedichte haben manchmal auch verschiedene Themen. Also es gibt auch Oberbegriffe, manchmal offen und manchmal eben Oberbegriffe oder so, ja, Themenkomplex. Und eines heißt An der Haltestelle. Und mein erstes An der Haltestellen-Gedicht oder Gedicht, es ist mehr Kurzgeschichte als Gedicht, glaube ich, da hatte ich immer die Haltestelle, an denen ich eben morgen stand und auf den Bus gewartet habe. Das war meine erste Haltestelle und das war gar nicht so sehr Sehnsuchtsort, wie es jetzt ist. Also für mich sind Haltestellen auch Sehnsuchtsorte, aber mehr so Wartestellen. Also nach dem Motto, ich warte und sehne mich, aber das Irre an dieser Vorstellung ist für mich, dass die Sehnsucht ja durch so einen Regionalbus nie erfüllt werden könnte. Mhm. Also das ist halt so, und trotzdem steigen wir jeden Tag in so einen Bus ein, stehen da und denken so, okay, aber dieser Bus, ich glaube, irgendein Bus, genau, es gab ein Gedicht, der ist dann weitergefahren. Der ist einfach gefahren bis ans Meer. Da hat der Busfahrer gesagt so, heute fahren wir ins Meer.
Oh, wie schön. Stell dir das bitte vor. Du willst eigentlich nur in die Stadt und eine Rolle Nähgarn kaufen und der fährt weiter mit dir.
Ja, toll, oh, oder? Und diese toll. Idee kam mir irgendwann. Mhm. Und dann habe ich gedacht, ja, heute mal enterte Stelle mehr.
Diese Postkarten bietest du ja auch an, ne?
Ja, die biete ich auch an.
Erzähl doch mal bitte.
Also, die Postkarten. Ich bin irgendwann angefangen und habe überlegt, ich möchte gerne etwas weitergeben, also meine Poesie weitergeben an die Menschen, aber ich möchte es gerne so persönlich wie möglich machen und bin dabei angekommen und habe gedacht, okay, ich möchte es per Handschrift machen und später kann ich dann, also ich habe jetzt schon so die Überlegung, wie kann ich ein Buch rausgeben mit Handschrift und nicht Handschrift und so weiter, aber der Grundgedanke ist, den Menschen etwas handschriftlich zu geben und um etwas anderes mal in Briefkasten zu haben. Das war die Grundidee. Mhm. Und das habe ich dann auch gemacht und habe am Anfang sehr wenige Postkarten geschrieben und mittlerweile ist es so, ich musste irgendwann den Betrag erhöhen, weil die Nachfrage so groß ist, aber ich schaffe es gar nicht, weil alle sind ja nach wie vor handgeschrieben. Mhm. Und ich packe das nicht. Ich packe so 25 Abos im Monat und die habe ich auch ungefähr, aber mehr packe ich einfach nicht. Und das ist jetzt nicht ein Geschäftsmodell, an dem ich verdiene, sondern es ist wirklich nur so eine Gebühr, damit ich nicht 500 schreiben müsste. Also ich, wenn das sich jemand zum Beispiel nicht leisten kann, aus irgendwelchen Gründen, dann habe ich auch gesagt, kein Thema, ich setze dich so auf die Liste. Oder setze dich für deinen Beitrag, den du möchtest, auf die Liste, weil kostenlos wollte es noch niemand haben, obwohl ich das abgegeben hätte. Das ist auch möglich. Aber das ist wirklich diese Poesie. Ich habe gemerkt, wenn man sich damit beschäftigt, dann sieht man auch mehr. Und deswegen ist das ein sehr, sehr schönes Projekt. Und ich kann das wirklich nur jedem raten, wenn man so ein Projekt hat, was man schon ganz lange im Kopf hat, einfach irgendwie machen. Und mich hat das sehr bereichert. Und ich mache das auch ultra gern und möchte das jetzt noch erweitern. Aber ich weiß noch nicht genau, wie ich das erweitern kann. Genau.
Dieses Machen und gar nicht so lange nachdenken, einfach tun, ist was mir auch total nah ist. Ich habe schon oft mit auf die Nase gefallen bin, aber retrospektiv immer sagen wir, es hat mir immer irgendwie was gebracht. Ist das bei dir auch so?
Das ist so. Ich bin sehr mutig und mache, also manchmal, ich bin nicht immer, mit dieser Idee, also mit der Postkarte-Idee bin ich 2 Jahre schwanger gegangen, bis ich es gemacht habe, aber dann habe ich es gemacht und ich finde es immer noch mutig, das dann nach 2 Jahren zu machen, wobei man am Ende dann sieht, wenn man sich gewagt hat, man hat ja gar nicht so viel zu verlieren. Also wenn man es dann macht, mein Gott, dann schickst du vielleicht nur eine Karte oder gar keine Karte. Dann ist das zwar eine Enttäuschung an sich, dass das niemanden interessiert, aber es ist auch einfach eine Erfahrung und was ich gemerkt habe, ist, wenn ich dann auch Dinge gemacht habe, an denen ich gescheitert bin, dann lief das auf etwas zu. Und das war dann erfolgreich. Das war dann das, was es eigentlich gebracht hat. Und dann waren diese Scheitermomente eben obwohl man das gerade so empfunden hat, eben doch keine Scheitermomente, sondern nötig eben für den Gewinn am Ende.
Genau, sie sind Teil des Prozesses.
Ganz genau. Will man nur in dem Moment immer nicht wahrhaben, dann denke ich so, fucking. Und ich brauche dann auch meine 3 Tage oder 3 Wochen und meinetwegen auch 3 Monate. Es ist alles okay, aber dann wieder aufstehen und dran zu bleiben an der Grundidee, weil die war wahrscheinlich doch gar nicht so verkehrt.
Ja, oder sie führt halt zu einem anderen Punkt, ne, der vielleicht ganz wichtig sein könnte.
Ganz genau.
Glaube ich auch, dieses Hadern mit, oh scheiß Mann, das habe ich mir auch alles anders vorgestellt, das wollte ich doch so und so und so, dann haut das nicht hin, aber irgendwo wird schon hinführen.
Ja, ich sage da immer, sei milde zu dir. Mhm. Das ist auch ein Satz, den ich sehr häufig Freunden oder auch in der Familie verwende. Sei milde zu dir. Also da hat irgendwas nicht geklappt oder da ist was scheiße gelaufen. Dann sage ich, ja, da gab es Gründe für. Sei milde zu dir, weil dann ist dieser Ärger, dass etwas nicht geklappt hat, nicht so lang.
Kannst du denn selbst gut mit dir milde sein?
Habe ich gelernt. Musste ja. Ich lernen.
Wie? Also, wie hast du das gelernt? Ich frage für eine Freundin.
Ich habe gelernt, mich selbst anzunehmen. Mhm. Das klingt total abgedroschen, aber wenn man es erlebt hat, ist es genau das, nämlich zu sagen, nein, das ist okay. Und das kann mit Gewicht so sein, das kann mit Schreiben so sein, das kann mit Fehlern so sein. Und dass man wirklich sagt zu sich selber, ah ja, das, da habe ich, also ich ärgere mich ganz häufig, wenn ich irgendwie doofe Sätze gesagt habe. Oder wenn ich ärgere mich sogar, wenn ich mich dann geärgert habe, dass ich die doofen Sätze gesagt habe. Dann ärgere ich mich wieder über das Ärgern. Und das habe ich früher sehr, sehr viel gemacht und dadurch, dass ich so ein sehr emotionaler Mensch bin, hat das sich so hochgespielt. Und irgendwann habe ich gedacht, ja, ist scheiße gelaufen. Okay, und dann bin ich nicht mehr wütend geworden, weil ich gedacht habe, ah ja, ich habe das angenommen und habe mir das erlaubt. Ich glaube, das ist es nämlich. Das habe ich. Es gibt den Uli Wickert, den Twitterer, der hat, ohne dass er es weiß, wenn er es hört, wird das sehr witzig sein, den habe ich irgendwann mal in Berlin getroffen und dann haben wir am Mittag irgendwelchen Wein getrunken und ich dachte so, oh Gott, können wir das? Und er so, ja, wir haben heute beide frei und was gibt es da Schöneres, mitten am Tage Wein zu trinken? Und ich so, ja, und da habe ich, und dann hat ein Freund, ein sehr, sehr guter Freund, der Thomas aus Osnabrück, mit dem gehe ich immer ins Ballett, und der hat sowas Ähnliches gesagt. Er sagte, heute gönnen wir uns mal das und das. Es ist total egal was. Und dann habe ich gemerkt, ah ja, das Ding ist nicht das Gönnen, das Ding ist nicht der Wein trinken, sondern das Ding ist das Erlauben. Das bedeutet, also beide haben mir relativ Zeit mal vor Jahren schon etwas erlaubt und habe ich gemerkt, das ist der Schlüssel. Das ist der Schlüssel, dass ich milde zu mir bin, dass ich mir die Wut erlaube, den Fehler erlaube oder auch einfach das Nichtstun erlaube. Und dann ist der nächste Schritt, wieder ins Handeln zu kommen, viel, viel schneller da. Und das ist es, glaube ich. Sich selbst annehmen und dadurch erlauben.
Und du hast gerade jetzt schon zwei Twitter-Leute erwähnt. Mhm. Du hast auch im Fragebogen gesagt, ohne Twitter wäre dein Leben nicht so, wie es jetzt gerade ist. Das ist schon massiv. Erzähl.
Ich bin eigentlich Sozialarbeiterin. Mhm. Mhm. Und auch das ist, glaube ich, gefühlt mein drittes Leben gewesen. Ich habe eine Ergotherapieausbildung gemacht, war dann Künstleragentin in einer Agentur in Mini-Agentur in Georgsmarienhütte bei Osnabrück und habe da klassische ein alte Musikfestival betreut und auch diese Musiker dann in der Künstleragentur betreut und dann bin ich wieder ins Altenheim, habe Demenzbetreuung gemacht, habe dann erst studiert und habe im Studium gemerkt, ich habe im Studium angefangen mit Twittern und habe dann gemerkt, oh, das kann ich auch gut. Also ich kann nicht nur gut mit Demenzerkrankten und anderen psychisch Erkrankten und Ähnlichen, sondern ich kann auch sehr, sehr gut mit Medien. Ich kapiere das gut und bin durch Twitter in die sozialen Medien gekommen und am Ende eben auch zu diesem Job, nämlich Social Media Redakteurin bei SWR 2. Das wäre ich nicht gewesen. Also das wäre einfach nicht da gewesen. Und ich habe da auch Liebe gefunden. Also ich hatte auch schon Beziehungen mit einem Twitterer. Ach, klar, meine letzte erst. Ja, und das war die große Liebe. Aber das es ist dieser Job und auch mein ganzes Leben ist geprägt durch Twitter oder auch durch Menschen, die da sind. Und irgendwer hat mir mal gesagt, du mach das doch einfach. Und so habe ich dann gesagt, okay, ich will jetzt wechseln, bin im Studium, aber auch dann danach sehr, sehr schnell gewechselt und bin in die Medien gegangen. Und so hat sich das entwickelt. Und ich habe sozusagen mein Privates umgedreht in meinem Beruflichen und bin jetzt nur noch ehrenamtlich tätig in der sozialen Arbeit, aber mache jetzt Social Media und alle Sachen eben beruflich und habe das einmal geswitcht.
Aber bitte, wie abgefahren ist das? Also ich mache diesen Podcast seit über 2 Jahren. Folge 70?
70.
Ja, du bist Folge 70. Ich habe so viele Menschen kennengelernt, da sind so enge Freundschaften entstanden und so wichtige Kontakte, dass ich komme da immer noch nicht drüber hinweg. Das ist so abstrus. Man kann es niemandem im echten Leben erklären, diese Dynamik.
Es ist so, das ist wie so ein, also man sagt ja immer, man zieht die richtigen Menschen an. Aber wenn man auf dem Dorf groß wohnt, dann ist das nicht, wenn man ein bisschen spezieller ist wie ich. Ich glaube nicht, dass sehr viele Menschen mit Ameisen gespielt haben oder sonstigen Kram. Ich meine, wie verrückt klingt das? Das klingt total verrückt. Das würde ich auch im normalen Leben auch vielleicht gar nicht so richtig erzählen, weil die Leute mich komisch angucken. Aber bei Twitter ist es so, du lernst ja die Menschen auch erstmal über die Worte oder am Anfang, als ich noch angefangen habe, dann waren es nur die Worte, mittlerweile sind es ja auch Bilder. Und ich kann anhand eines Accounts mittlerweile weiß ich, wie jemand tickt. Ich blätter da durch und sagte dann auf dem Kopf, irgendwann eine Freundin, auch eine Twitter-Freundin, hat die Tage von jemandem geschwärmt und dann habe ich mir das angeguckt und habe gesagt, sei da vorsichtig, Mädchen. guck dir das an. Guck dir an, was der liked, ja. Also, das ist so eine Medienkompetenz, das hat sich so eingeschlichen und ich glaube, ich bin jetzt 11 Jahre bei Twitter oder 10 oder so. Mhm. Und die Leute, die ich damals kennengelernt habe, wo 1000 Follower viel waren, das war, diese Zeit war speziell und ich glaube nicht, dass das heute noch so wäre, also, dass das heute noch so, sich so enge Freundschaften bilden können. Das ist bestimmt im kleinen Kreis nochmal wichtig, aber Twitter ist heute eben nicht mehr wie damals. Und man kann da hinterher jaulen, ja, aber ich bin einfach dankbar um das, was da damals entstanden ist.
Und heute ist es für dich?
Ein anderes Twitter. Also als irgendwann die Instagrammer kamen, die YouTuber kamen, da merkte man es schon. Als dann die vielen Politiker kamen, war nochmal eine Phase. Als dann die Unternehmen kamen, war nochmal eine Phase. Am Anfang war das alles noch cool und oh, die sind da und so weiter. Man erlebt es jetzt bei Clubhouse. Wenn dann da Ramelow spricht, dann denkt man so, oh, aber wenn das dann irgendwann alle wirklich so, naja, eben nicht einfach da sind, weil sie Bock drauf haben, sondern weil man denkt, ja, aber das müssen die doch jetzt, dann ist das ein... Ja, dann ist das ein anderer Flair. Und das vermisse ich. Es ist jetzt professionell. Also ich meine, als ich da war, niemand wusste, wie ich aussehe, das erste am Anfang. Niemand wusste, dass ich bin. Ich war nicht mit Klarnamen da. Das haben wir alle geändert. Mhm. Weil auch sehr viele, und das muss man so sehen, da haben Leute einfach Witze ins Internet geschrieben. Dann wurden die geklaut am Anfang für Postkarten, für Comedy-Sachen und ähnliches. Und jetzt schreiben dieselben Leute, kriegen jetzt Geld dafür, dass sie Witze für andere schreiben. Also sei es Jan Böhmermann oder Heute Show oder sonst wie. Und das geht ja nicht nur mir so. Also ich kenne viele Leute, die ihren Job aufgegeben haben und jetzt, so wie früher, Witze ins Internet geschrieben haben, jetzt Witze für andere schreiben. Das ist doch irre, das ist doch toll. Ja, aber das war toll. Aber heute sind sie mit Klarnamen da. Früher haben wir das unter uns gemacht. Und deswegen hat sich das wie so eine Party entwickelt. Am Anfang so, oh, alle so, okay, und dann später haben alle wild getanzt und irgendwann denken so, das heißt, das ist auch nicht mehr cool, ja, lass uns mal eine eigene Party aufmachen da hinten. Und ich frage mich die ganze Zeit, wo ist die denn, die kleine Party? Ja.
Vielleicht in der Küche.
Ja, ich fand
irgendwo noch eine kleine Küche.
Ja, das ist so.
Wir twittern ja beide mit Klarnamen. Und also ich schreibe ja immer nur so wirklich einen Bruchteil von dem, was ich fühle und erlebe. Und manchmal passieren mir so abstruse Dinge, dass ich manchmal wirklich noch liebäugel mit so einem anonymen Account, wo ich es mal raushaue.
Hast du es auch? Dark-Account, Dark-Twitter.
Ja.
Na klar.
Ja, einmal so, oh, ich möchte es mal einmal aufschreiben, das glaubt mir ja keine Sau, was mir hier schon wieder passiert ist.
Ich habe das nie gemacht. Ich kenne das Gefühl, aber ich habe das nie gemacht. Weil am Ende kommt es immer raus. Das ist meine Erfahrung aus all den Jahren Twitter. Am Ende kommt es immer raus. Ich hatte schon verschiedene Dark-Accounts, aber ich war da nie wirklich aktiv. Es hat mich am Ende eben nicht erfüllt und ich habe dann. Mein Weg war irgendwann der Weg in die Poesie, weil da kann ich das dann auch erzählen. Ich liebäugle jetzt mit einem Blog, in dem ich Dinge erzähle, weil ich habe gemerkt, ist die Leute interessiert, was ich erlebe im Job, privat, in Baden-Baden, und es bereichert sie. Und deswegen überlege ich, ich habe seit 3 Jahren oder so schon eine URL dafür, die steht schon alles. Der Blog ist aufgesetzt, ich kann heute eigentlich anfangen zu schreiben und habe überlegt, vielleicht schreibe ich das darüber, meine ersten Erfahrungen mit Clubhouse oder meine Erfahrung mit Twitter. Oder ich werde ganz häufig gefragt, wie wird man so wie du? Also so wie werde ich achtsam mit kleinen Dingen oder auch, wie kriege ich so einen Job wie du? Und dann sage ich, ja, das ist halt, da gibt es verschiedene Antworten drauf, aber ich könnte die ja auch mal publik machen und dann interessiert es einen oder es interessiert keinen, aber ich habe es mal aufgeschrieben. Daran denke ich jetzt eher. Und das ist dann eher in Blogform so kleine Geschichten und würde die dann auch über meinen Hauptaccount machen. Und das bedeutet, ich gehe eher in die andere Richtung und sage, ja, ich erzähle diese Geschichten, aber in einem anderen Kontext. Also wenn mich Dinge wirklich aufregen, dann erhebe ich jetzt auch schon die Stimme, mache das auch auf meinem Account. Und das hat sich bei mir verändert. Also ich mache das jetzt nicht mehr geheim, sondern ich versuche es so professionell zu machen, dass dass das okay ist, dass ich das auch mit normalen Namen sage, weil ich glaube, da sollten wir hin. Da sollten wir mutig sein, für unsere Meinung und Eindrücke einzustehen. Und ich glaube, das brauchen wir auch nochmal mehr, auch für die Zivilgesellschaft, die wir gerade sind. Gerade in Zeiten von Corona, und Corona-Leugner, ist es da gut, die Fahne hochzuhalten.
Absolut. Jennifer, was hält dich denn ab mit deinem Blog?
Ich wollte das nicht. Ich wollte das nicht preisgeben, weil immer wenn man etwas Persönliches erzählt, dann macht es ja angreifbar. Ich meine, warum erzählst du nicht einfach, dass du das und das erlebt hast oder dich das und das aufregt? Ja, weil dann, ich meine, der Hate auf Twitter und auch in den anderen Netzwerken ist immer größer geworden. Mhm. Und ich fand ihn aber, ich habe ja auch Hate schon erlebt, irgendwer hat mal gesagt, ich brauche nicht meinen Finger in den Hals zu stecken, wenn ich mich das nächste Mal übergeben werde. Ich lese einfach die Tweets von Jennifer Dewing, also damals.
Alter!
Das hat mal jemand geschrieben.
Ja? Alter!
Das ist Jahre her und das war ein Typ, der viele, viele Follower hatte, der mittlerweile seinen Account gelöscht hat, der aber sowas geschrieben hat und mich gemenschent hat. Und wie habe ich das in den Griff gekriegt? Indem ich wusste, er hat coole Freunde, aber ich habe auch coole Freunde, nämlich dieselben. Ach, was? Und dann habe ich die angeschrieben und habe gesagt, hey, kannst du dir mal sagen, dass das uncool ist? Und dann wurde mir am Anfang noch gesagt, sag was dagegen. Und da habe ich was dagegen gesagt und es hörte nicht auf. Also es gab mehrere solche Tweets. Und dann haben die dann das was gesagt. Und da habe ich gemerkt, also das war ein Typ, natürlich. und wobei, heute erlebt man das auch von Frauen. Ja. Das ist heute gar kein Thema, aber damals eher von Typen. Und dann hat das aufgehört. Dann stand ich auf so einer Liste, auf so einer Whiteliste gefühlt und dann gab es das nie wieder. Und davor hatte ich Angst. Weil gerade habe ich ja gesagt, sehr empfindsam, aber dadurch kann man mich auch viel, viel schneller packen, weil ich eben nicht nur Witze reiße, sondern weil ich da was von mir erzähle, etwas sehr Persönliches erzähle. Mhm. Und da ist die Angriffsfläche so groß, dass ich mich nicht getraut habe. Mittlerweile, und was hat sich geändert, warum traue ich mich jetzt? Ich mache das, was ich mache und habe damit ein Standing und ich lese beruflich ganz viel Hasskommentare, das schockt mich heute nicht mehr. Es schockt mich einfach nicht mehr. Ich kann da was zu sagen, kann sagen, du bist ein Idiot. Und wenn ich das persönlich, ich kann es sagen, aber meistens lasse ich es und ignoriere das. Ja. Aber mittlerweile kann ich es sagen.
Ja, und ich schaffe das nicht. Deswegen gibt es von mir immer nur Ausschnitte und ich schaffe das einfach nicht. Ich habe es letztens auch mal getwittert, wie sich der Ton in den vergangenen Jahren nicht nur auf Twitter, sondern auch im Real Life, und ich betreue ja nun auch Social-Media-Kanäle beruflich, wie sich das verändert hat. Jetzt auch gerade noch mal im vergangenen Jahr, was ich auch beruflich jeden Tag für Anrufe kriege. Ich kann so nicht mit Menschen sein und ich werde so nicht mit Menschen sein. Das ist für mich das Allerwichtigste. Ich kann nicht so mit einem Minimum an Respekt oder in einem Minus-Level an Respekt losgehen. Das geht für mich einfach nicht. Ich schaffe das nicht.
Also was ich sehe, ist, am Anfang waren die alleine. Also am Anfang gab es das nicht. Als die dann aufkam, hat niemand was gesagt. Mittlerweile gibt es sehr viel Gegenrede. So, dass ihnen deutlich gemacht wird, dass das nicht in Ordnung ist, wie sie sind. Ja. Und das ist für mich eben auch ein Grund, dann die Fahne zu heben oder diese Menschen, die was dagegen sagen, zu stärken. Und sei es nur mit einem Like oder einer privaten Nachricht. So, ich traue mich nicht, aber danke.
Genau.
Und mittlerweile traue ich mich auch.
Das sehe ich genauso, aber ich sehe das halt auch in diesen 1-zu-1-Gesprächen, die ich beruflich auch teilweise führe jetzt in den letzten Monaten, das laugt mich so aus. In der vorletzten Woche am Freitagabend, da bin ich nach Hause gegangen und musste erstmal heulen.
Oh je.
Weil das so viel war. Und also für mich ist das war so viel. Und dann auch noch im Netz. Grabenkämpfe zu führen, die nicht wirklich hundertprozentig notwendig sind. Also diese Grabenkämpfe auch schon eins zu eins zu führen, hat mich so angestrengt, dass ich mir dann im Netz dann lieber überlege, okay, mach halt irgendwie ein bisschen und tausch dich mit deiner Timeline aus und gut.
Aber das ist doch auch gerade wichtig, ihnen nicht den Raum zu geben, aktiv zu bleiben. Und ich meine, das ist doch auch eine Art von Widerstand. Also ich die Stolpersteine, die in der Stadt verlegt sind, die putze ich regelmäßig so ein, zweimal im Jahr. Und das empfinde ich irgendwann ab einem gewissen Punkt auch als Widerstand. Mhm. Also es sind sehr wenige, die hier putzen. Aber jedes Mal werde ich angesprochen, komme ich ins Gespräch. Und das Widerstand und Gegenrede kann auch leise sein. Also indem ich zum Beispiel meine Timeline fülle mit Content, der nicht voller Hass ist, sondern voller Mitgefühl oder Liebe oder einfach was ganz anderes, lustig ist. Damit gebe ich diesen Menschen ja auch keinen Raum. Und daher sehe ich das auch als eine Aufgabe. Nicht nur zu sagen, ja, hier, das ist ja auch Mist und das zieht mich auch runter. Nein, ihnen keinen Raum zu geben, sondern selber den Raum wahrzunehmen. Das ist für mich genauso Gegenrede.
Tja.
Also somit machst du alles richtig, wollte ich damit sagen.
Ja, aber manchmal habe ich trotzdem dieses Gefühl von, es müsste eigentlich mehr sein auf virtuell, aber aktuell reicht mir das Real Life und da entgegenstehen können, mich da entgegenzustellen, mir reicht das gerade schon total.
Ich kann das nachempfinden. Ja. Ich kann es wirklich nachempfinden. Ich bin froh, dass ich die Situation im Real Life zurzeit nur auf dem Markt habe. Und sonst nur virtuell. Und virtuell bin ich so geübt darin.
Ja.
Das ist mein täglich Brot, da dann diese oder diese Studie. Ich belege es mit Fakten. Ja. Egal was ist. Oh, Frauen sind in der Literatur nicht sichtbar, weil sie einfach schlecht schreiben. Ja. So. Was sagst du da drauf? Da denke ich so, ja, nein. Kannst aber nicht nur schreiben. Also belege ich es, ja. Und da gibt es mittlerweile, Gott sei Dank, viele Studien, viele Beiträge, die man dann eben verlinken kann. Und so, das ist dann für denjenigen gar nicht hilfreich, aber für alle anderen, die darüber stolpern, hilfreich und bietet eine Argumentationsgrundlage. Mhm. Das ist so mein Weg. Ich sage mich, hallo, du bist total hier auf dem falschen Dampfer und irgendwie in einer verkehrten Welt irgendwie irgendwann mal falsch abgebogen, sondern viel mehr Menschen lesen es mit. Viel, viel mehr. Ich glaube, 90% oder lesen einfach nur die Sachen. Und dann sind die eben auch nicht alleine, sondern denen biete ich dann auch etwas. Und somit habe ich wieder den Augenmerk nicht auf die 10%, sondern oder 2% vielleicht nur, ich weiß gar nicht, wie groß die Quote wirklich ist, sondern auf die Menschen, die da noch mitlesen und die es wirklich interessiert.
Guter Move.
Ich habe irgendwann überlegt, wie kannst du damit umgehen? Weil es ging mir irgendwann so wie dir. Und dann habe ich überlegt, ich kann damit umgehen, indem ich ihnen versuche, keinen Raum zu geben. Dem Hass und dem Leugnen.
Ich glaube auch, dass es einfach auch immer eine Frage der Konstitution ist und jetzt gerade nach einem Jahr Pandemie, all den privaten Dingen, die man auch sonst noch so mit sich rumschleppt, da wird es halt auch einfach die Luft ein bisschen dünner, ne?
Also mir hat das alles nichts ausgemacht bis vor 2 Wochen und jetzt habe ich echt keinen Bock mehr. Ich habe einfach keinen Bock. Ich ärgere mich über jede Impfdosis, die weggekippt wird oder ähnliches, weil irgendwer nicht zum Impfen gekommen ist, anstatt dass da Wege gefunden werden, weil ich möchte nicht mehr warten. Ich verstehe das. Ich verstehe total die Ungeduld. Und ich verstehe auch, wenn sie früher kommt, es ist eine schwierige Zeit und wir sind psychisch, glaube ich, alle ganz schön angeknackst, weil uns fehlt unser Leben. Und da das macht jeder mit sich aus, wie er es braucht.
Aber ich nehme trotzdem bei dir wahr, dass du ganz hoffnungsvoll in die Zukunft blickst, ne? Mit Plänen und, oder? Du lachst so?
Ja, weil das so ist. Also ich meine, was bleibt uns denn jetzt gerade außer Pläne schmieden? Und dann kann ich ja auch nur daran, also Pläne kann ich nur schmieden, wenn ich denke, dass sie auch wieder stattfinden. Ja. Wenn auch 22 oder 23, keine Ahnung, aber ich möchte, dass sie wieder stattfinden. Mhm. Ich fühle mich jetzt sehr beraubt und versuche den Alltag, den ich habe, mit Dingen zu füllen. Also ich habe über Twitterer wieder. Ich bin in einer Twitter-Skype-Gruppe, wo wir uns treffen. Spannenderweise schreiben alle, aber das ist gar nicht unser großes Ding gewesen, das uns zusammengebracht hat, sondern wir unterhalten uns da einfach wie so eine Mädelsgruppe.
Ja, und das habe ich ja auch. Ja, ist das richtig?
Ja, und das ist so schön. Mhm. Und wir planen auch schon unser Treffen. Ja.
Das ist so witzig. Ich habe auch eine Mädelsgruppe schon seit über einem Jahr, schon weit drüber, und wir unterstützen uns so sehr untereinander. Dann habe ich noch eine Twitter-Kniffelrunde heute Abend. Heute Abend bin ich noch verabredet mit einer mittlerweile auch ganz lieben Freundin. Also die Real-Life-Kontakte, klar, die gibt es natürlich auch noch, aber die Twitter-Kontakte sind halt einfach total wichtig geworden.
Ich telefoniere aber auch viel mit Freunden. Ja, also das muss man so sagen. Ich habe auch den Kontakt zu meiner Mutter und auch zu meiner Schwester intensiviert, weil ich gemerkt habe, ihnen tut das nicht gut, alleine zu sein. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, dass es gut ist, wenn wir da zu den Menschen, die uns wichtig sind, die Kontakte halten, nicht nur für die, sondern auch für uns selber.
Also Jennifer, machen wir was nach Corona zusammen?
Ja, darauf hoffe ich. Wir müssen, aber was, Christina? Hast du schon eine Idee? Das klingt so, als ob du schon eine Idee hast.
Nö, ich bin erstmal. Ich mach allen Scheiß mit. Es ist nur nicht mehr hier sitzen.
Ja, da bin ich dabei. Also mir ist das scheißegal.
Okay.
Vielleicht was in der Kneipe wird mir gefallen.
Ja, dann haben wir nämlich den Bogen zu dem Beginn unseres Gespräches aufgebaut. Dann sitzen wir zusammen an einer Theke und fragen uns gegenseitig, na, schmeckt der Moskau?
Der Moskau. Wir machen aber noch etwas. Wir trinken nicht nur Moskau Mule, sondern irgendetwas, was wir beide noch nie getrunken haben. Um etwas Neues zu beginnen.
Oh, das wird schwer. Aber vielleicht irgendwie eine lokale Spezialität.
Oder ein Gin, den du noch nicht kennst. Oder
ja,
so.
Gut.
Wir werden da was finden. Ja. Ich freue mich drauf.
Ich mich auch. Ich danke dir von Herzen für das schöne Gespräch und freue mich jetzt schon drauf.
Es hat mich sehr bereichert. Vielen Dank. Und ich freue mich auch. Bis dann.
Bis dann.